Nämlich der Hauptpunkt den Deleuze macht, ist der folgende, wenn Sie sich erinnern, er kämpft sozusagen gegen sie im Ziel, ja, so. Und behauptet, dass diese Linearität der Zeit ist eine Konvention, und zwar eine Konvention erzeugte im sagen klassischen Kino, das heißt im westlichen amerikanischen Kino der Vorkriegszeit, das aber immer schon in diesem amerikanischen Kino, aber dann verstärkt im europäischen, vor allem französischen Kino nach dem Zweiten Weltkrieg, wird die Zeit anders aufgefasst, nämlich eher als ein Spektrum der virtuellen Möglichkeit. Ja, das heißt, es geht nicht darum, dass es eine Geschichte erzählt wird, die von Anfang an bis Ende einen Anspruch hat, eine reale Geschichte zu sein, und durch alle möglichen Kausalverbindungen und zusätzliche Motivationen und Erinnerungen, die allerdings als reale rekontextualisiert werden im Film und so weiter und so fort. Das haben wir alles besprochen. Diesen Effekt der Glaubwürdigkeit der Realität, eine lineare Zeit erzeugt. Sondern was passiert, ist folgendes, dass der Film sich mehr und mehr zeigt als ein Spektrum der inkompatiblen Zeiten, inkompatiblen narrativen Möglichkeiten, die alle sozusagen gleichzeitig existieren. Es ist ein Kontinuum oder es ist eine, ja eben nicht Kontinuum, auf jeden Fall, dass es nicht Kontinuum ist, das sage ich gleich mal. Es ist aber auf jeden Fall eine Zeitmasse, ja, in gewissem Maße, in gewissem Sinne. Und deswegen ist ja für Deleuze ein großes Thema, dass der Film ein Zeitbehälter ist, gewissermaßen. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, an einzelnen Beispielen, dass für ihn eine große Rolle spielen die Zeitzeichen, die er als Zeitbehälter versteht. Das heißt, in dem Moment, in dem die Handlung weiterläuft, sie wird ja unterbrochen, hier ich mache das typische Beispiel, und es wird statt diese Kausalverbindungen weiter zusammen zu entwickeln, plötzlich ein Gegenstand gezeigt, eine Vase, ja, das war sein Beispiel. Und diese Vase wird gezeigt für eine Weile. In dieser Zeit, als diese Vase nur zu sehen ist, kann man sich unterschiedliche Weiterentwicklungen vorstellen. Ja, das heißt, diese Vase enthält Zeit gewissermaßen. Ja. Sie enthält diese Zeitmöglichkeiten, narrative Möglichkeiten, die in dieser Zeit, dass wir nur diese Vase sehen, in unserer Imagination sich ablösen. Und dann sozusagen läuft die Zeit, diese lineare Zeit, ja wieder, die lineare Zeit einer realistischen Erzählung. Nur sozusagen, was im Endeffekt will, er will, dass der ganze Film wie diese Vase aussieht. Ja? Das heißt, dass der ganze Film zu einem Image wird, zu einem Bild wird, dass wir in unserer Imagination unterschiedlich kontextualisieren können. Ja? Und ich erinnere mich, warum können wir das tun, weil wir, wenn wir einen Film sehen, immer eine gewisse Vorgeschichte dieses Films imaginieren oder irgendwelche Nachgeschichte dieses Films. Und wenn so dieser Film also als ein Bild, als ein Zeichen fungiert, dann können wir sagen, dass wir in einem imaginären Raum diesen Film sehen. Und dieser Film kann sich, wie gesagt, unterschiedlich kontextualisieren. In diesem Sinne erzählt sozusagen dieser Film sehr unterschiedliche, disparaten und inkompatible Geschichten. Nun, warum eben, ja, zum Beispiel, warum wir hier, zum Beispiel haben wir auch entdeckt. Nun, warum aber eben kein Kontinuum? Vielmehr ein Kristall, sagt Deleuze, und er beschreibt sozusagen Zeitkristalle oder Kristallbilder der Zeit. Warum eben diese kristalline Form, warum diese Betonung des Kristallinen? Es zeigt sich ein bisschen später eigentlich, als diese Struktur beschrieben wurde, und deswegen mache ich jetzt sozusagen einen Sprung nach vorne, um dann ein bisschen zurückzugehen. Nämlich, Deleuze verweist auf Leibniz, um diese Struktur zu erklären. Und er hat auch über Leibniz ein Buch geschrieben und generell sehr viel geschrieben. Und es geht darum, wie man, zunächst einmal, es geht darum, wie man nicht in die Zeitparadoxien gerät, wenn man über Zeit, über die Zeit spricht. Und schon seit der Antike sind diese Paradoxien gut bekannt. Nämlich, wenn ich sage, das ist sein Beispiel, glaube ich, ja, in der Tat, ich weiß nicht, in wie vielen Tagen findet eine Seeschlacht statt, dann treffe ich eine Aussage mit einem sehr problematischen Wahrheitsgehalt. Was bedeutet das zu sagen überhaupt? Wenn man genau darüber nachdenkt, ich möchte diese ganze Analyse nicht wiederholen, ich tue das in einer anderen Form, praktisch im nächsten Satz, aber es gab eine große Tradition, solche Paradoxien einer Prophezeiung zu analysieren. Das heißt, inwieweit wir schon jetzt sagen können, sagen dürfen, inwieweit es wahr sein könnte, dass in der nächsten Zeit eine Seeschlacht stattfindet. Die eigentliche Problematik des Satzes besteht darin, dass, wenn ich sage, in der nächsten Zeit wird keine Seeschlacht stattfinden, dann ist es offensichtlich, dass beide Aussagen ungefähr den gleichen Wahrheitswert haben. Wenn ich aber in einer Welt, in der ich lebe, zwei Aussagen treffe und diese beiden Aussagen sind richtig oder beide falsch, dann ist es ein Paradox und das ist sozusagen intolerabel. Das heißt, wenn ich sage, im nächsten Tage wird eine Seeschlacht stattfinden und im nächsten Tag wird keine Seeschlacht stattfinden, haben diese Aussagen hier und jetzt in dieser Welt den gleichen Wahrheitsgehalt. Und das kann nicht sein. Also entweder kann ich sagen, diese Aussagen haben überhaupt keinen Wert. Das heißt, sie sagen überhaupt nichts Wahres aus. Oder ich muss zugeben, dass wir in einer Welt leben, wo die Wahrheit sozusagen eine Aussage außer Kraft gesetzt wird. Nun, viele haben allerdings gesagt, in der Tat, dass solche Aussagen, solche Prophezeiungen generell keinen Wert haben überhaupt. Das ist aber auch unplausibel, weil sie sich doch immer wieder als richtig erweisen. Ja. Und irgendwie ist es unplausibel zu glauben, dass sie keinen Wert haben. Deleuze schreibt Leibniz zu, die Entdeckung der Möglichkeit, diese Paradoxie aufzulösen, obwohl es nicht hundertprozentig richtig ist. Das kann man tun, allerdings ist das philosophiegeschichtlich nicht völlig korrekt. Was er eigentlich Leibniz zuschreibt, sind viel mehr spätere Theorien von Kripke aus den 50er, 60er Jahre, das heißt spätere Auslegungen von Leibniz und der klassischen Logik. Man kann sagen, dass sie sozusagen, dass der Leibniz so etwas immer schon gemeint hat, aber das ist jetzt die zweite Frage. Also wenn man davon absieht, geht es um Folgendes. Die einzige Möglichkeit, dieser Paradox hier aufzulösen, besteht darin, dass ich sage, es gibt nicht eine Welt, sondern es gibt sehr viele Welten. Nicht eine reale Welt, sondern viele virtuelle, mögliche, fiktionale Welten. Und in einigen dieser Welten findet diese Seeschlacht statt und anderen findet diese Seeschlacht nicht statt. Auf diese interessante Weise wird diese Paradoxie aufgelöst. Das heißt, in jeder einzelnen Welt gilt nur eine Aussage, und zwar eine richtige Aussage. Aber parallel zu dieser Welt funktionieren viele andere, oder sozusagen, wir können viele andere Welten vorstellen, in denen andere Möglichkeiten realisiert werden. Und so geht man weiter und weiter. Zum Beispiel handelt es sich um eine Schlacht zwischen meinetwegen England und Frankreich. Ja? Dann wird in einigen Welten diese Schlacht gewonnen von Frankreich, in anderen Welten allerdings von England, in bestimmten Welten findet sie gar nicht statt. Dann kann man sich fragen, wie viele werden damit umgebracht. Man kann sagen, in einigen Welten wird zum Beispiel Sir John getötet, in einigen anderen Welten überlebt er, wenn auch vielleicht verwundet. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, wie auch immer man eine faktische Aussage konstruiert, man kann sozusagen eine andere Aussage treffen und damit ändert sich nicht etwas in der Welt, das ist der Punkt, sondern damit ändert sich die Welt insgesamt. Das heißt, wenn ich ein Faktum anders auffasse, muss ich dieses Faktum auch anders kontextualisieren. Es ist nicht möglich, dass kontradiktorische Fakten in einer Wirklichkeit stattfinden können, aber sie können in unterschiedlichen Wirklichkeiten stattfinden und jede dieser Spannung zwischen Ja und Nein und Möglichkeiten erzeugt eine Spaltung der Welten. Die ganze Welt wird eine andere Welt, eine Parallelwelt. Wenn man in diese Richtung geht, wie Leibniz tatsächlich sozusagen diese Möglichkeit aufgezeichnet hat, dann verschwindet die Zeit absolut. Ja? Sie verschwindet absolut, weil unsere Imagination nicht nach vorne geht. Das heißt, wir stellen uns nicht mehr vor, was in der Welt tatsächlich passiert, sondern unsere Imagination wandert von einer virtuellen Welt zu anderer virtuellen Welt. Jede von diesen virtuellen Welten ist eine fertige Welt, in der nichts Unvorgesehenes passieren kann. In dieser Welt nur noch eins weiß ich ganz genau, dass hier Schlacht stattfindet. Es gibt sozusagen nichts, was ich prophezeien oder erraten sollte. Aber in der Welt B, ich weiß ganz genau, dass diese Seeschlacht nicht stattfindet. Und da ist auch sozusagen nichts weiter zu deuten und so weiter. Das heißt, statt sozusagen die Zeit zu deuten, beginne ich sozusagen die Struktur der Welt zu deuten und von einer möglichen Welt zur anderen Welt zu wandern. Und im Grunde, das ist die Möglichkeit oder das ist der Weg, der dem Film vorschlägt. Er schlägt ihm den Weg vor, nicht weiterzugehen, sondern von einer narrativen Interpretation zu einer anderen narrativen Interpretation die Welt überzugehen. Und das ist das, was Godard macht, das ist das, was Rob Grier macht und viele andere. Das haben wir schon diskutiert. Nun stellt sich aber Deleuze im Rahmen dieses Kapitels, Kapitel heißt Die Mächte des Falschen, das ist das erste Kapitel, stellt sich zwei Fragen. Erste Frage, inwieweit man über die Wahrheit des Films generell reden kann, unter diesen Bedingungen, unter diesen Zeitbedingungen, der virtuellen möglichen Welten, das ist der Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, was mir viel interessanter zu sein scheint eigentlich, das ist die Frage danach, was ist sozusagen die formale Seite des Ganzen. Das heißt, was ist die formale ästhetische Bedingung dessen, dass eine solche Konstruktion der möglichen Realitäten oder möglichen Welten im Film möglich sozusagen ist und in anderen Medien vielleicht nicht. Ja, das ist eine viel interessantere Diskussion. Also warum der Film als Ort, an dem dieses Spiel gespielt wird und nicht ein anderes Medium. Aber zunächst einmal zur Frage der Wahrheit. Deleuze auf eine bestimmte Weise löst, die wie man scheint auch nicht so unproblematisch ist. Deleuze denkt in Bezug auf die Frage nach der Wahrheit sehr nietzscheanisch, sehr traditionell nietzscheanisch. Er hat über Nietzsche geschrieben, er ist eigentlich ein Nietzscheaner. Und als Nietzscheaner, als guter Nietzscheaner, sagt er Folgendes. Er sagt, wenn das Kino nur mit den möglichen Welten zu tun hat, wenn das alles nur ein Spiel der Virtualität und der Imagination ist, was steckt hier Reales dahinter? Könnte man sagen, es gibt im Kino auch etwas Unreduzierbares, unreduzierbar Reales? Oder man kann ja sagen, dass der Film nur ein Spiel sein muss, eben dieses Spiel unterschiedlicher Virtualitäten. Und beginnt eigentlich diese Frage zu beantworten mit der Analyse eines bestimmten Autors, Filmautors, nämlich Orson Welles. Und eine wichtige Behauptung in diesem Kapitel ist nämlich, dass Orson Welles für das Kino und für die Geschichte des Films so etwas ist wie Nietzsche für die Philosophiegeschichte, wobei Deleuze auch unterstreicht, dass Orson Welles von Nietzsche wenig was gehört hat oder gelesen hat, was allerdings in seinen Augen diese zentrale Rolle von Orson Welles noch unterstreicht. Das heißt, Orson Welles ist sozusagen auf seinem eigenen Wege zu der gleichen Position gekommen, wie auch Nietzsche. Und es geht nämlich dadurch, dass zunächst einmal generell der Held in den Filmen von Wells. Aber dann im nächsten Schritt, und das ist viel wichtiger, der Kinoheld insgesamt ist per Definition ein Fälscher. Deleuze fragt sich, kann es eine allgemeine Bestimmung eines Kinoheldes sein? Eine Kinofigur als solche. Und er sagt, es gibt unterschiedliche, zum Beispiel Verbrecher, Cowboy, Psychotika und so weiter. Aber das alles ist nicht genuin für den Film. Für den Film ist genuin die Figur des Fälschers. Jemand, der weiß, dass er ein anderer ist. Ja? Deleuze zitiert Rimbaud, dieser berühmte Spruch, je est un autre, je est un autre, ich ist ein anderer, wobei er auch unterstreicht, was die meisten nicht tun, dass Rimbaud eigentlich etwas ganz Besonderes im Sinne gehabt hat, nämlich ich bin ein Neger, also kein Weißer. Das war der Ausgangspunkt. Das heißt, der Kinderheld ist derjenige, die genuine Kinderfigur, zeichnet sie dadurch aus, dass sie nicht das ist, wie sie sich zeigt. Und dort, wo es der Fall ist, dort funktioniert das Narrativ, wie es sein sollte. Und Deleuze beginnt auch mit der kurzen Analyse von Zarathustra, von Nietzsche und vor allem des letzten Kapitels, in dem sozusagen alle Helden, Papst und der gute Mensch und der letzte Mensch und so weiter, alle sind Betrüger. Sind alle Betrüger und Fälscher, die irgendwelche Wahrheiten verkünden, aber diese Wahrheiten sind falsche Wahrheiten von Anfang an, werden als falsche Wahrheiten auch verkündet und rezipiert, und hinter jede Figur, die solche falsche Wahrheiten verkündet, steckt eine andere Figur, die sie manipuliert. Die sie sozusagen zeigt, sie zeigt sich, aber sie zeigt sich nur, um ihrerseits falsche Antworten zu geben. Und da zeigt sich noch eine Figur und so weiter. Wir können ein solches Thema der Manipulation, der inneren Manipulation und der Fälschung schon im deutschen Expressionismus finden. Und sicherlich verweist Deleuze auf Dr. Mabuse-Filme und Fritz Lang generell. Er konzentriert sich aber, wie gesagt, auf Orson Welles, und er versucht dann zu zeigen, dass bei Orson Welles alle Helden Fälscher sind und sie sind alle getrieben vom Willen zur Unwahrheit. Es ergibt, glaube ich, wenig Sinn, jetzt einzelne Filme in diesem Kontext zu analysieren. Das können Sie auch nachlesen. Und einzelne Figuren, aber die Grundposition die Grundanalyse von Deleuze besteht eben darin, dass Orson Welles einen genuinen Helden geschaffen hat, genuinen Kinderhelden, das heißt den falschen Menschen, einen Menschen ohne einen nietzscheanischen Menschen sozusagen, ohne den Willen zur Wahrheit auf der einen Seite und mit einem extremen Willen zum Überleben auf der anderen Seite. Das heißt, das ist jemand, der um sein Leben kämpft. Das ist wirklich ein typischer Held, ja, ich war auch dem neueren Kino, des neuesten Kinos, auch des vor allem Massenkinos. Ich glaube, das Hollywood-Film. Ein Held, der um sein Überleben und seinen Sieg kämpft, der sozusagen sich völlig auf seine eigene Vitalität und die Fähigkeit verlässt, seine Wünsche in diesem Leben durchzusetzen, aber auch bereit ist, an jedem Augenblick, zu jeder Zeit zu fälschen, zu betrügen, um zu inszenieren, sich falsch zu zeigen. Aber vor allem ist er sozusagen von Anfang an falsch. Er ist falsch, weil dieser Wille zum Überleben ist von Anfang an falsch. Und das ist eben der Punkt, der zentrale Punkt des Nietzscheanismus. Wenn der Mensch wirklich wahrhaftig sein will, wenn er wirklich nach der Wahrheit strebt, dann kann er auch nicht leben. Weil sozusagen das Leben ist das Gegenteil der Wahrheit. Das ist diese berühmte Stelle bei Nietzsche, ja, als der Mensch fragt, ja, ich frage den großen Plan, was ist für mich das Beste? Und die Antwort ist, der erste Beste ist, nicht geboren zu sein. Und zweitbeste ist, bald zu sterben. Das heißt, der Mensch, der wirklich nach der Wahrheit strebt, strebt nach der Ewigkeit. Er strebt nach etwas, was bleibt. Und das entzieht ihm den Fluss des Lebens. Das Leben ist eine ständige Veränderung, ein ständiges Werden, eine ständige Entladung dessen, was schon vor kurzem war, als wahr galt, als unwahr. Das heißt, wenn wir im Fluss des Lebens sind, können wir nicht wahr sein, können unsere Aussagen nicht wahr sein. Wir haben sozusagen einfach zu wenig Zeit dazu, wahr zu sein. Wir haben keine Zeit dazu, wahr zu sein. Wir können vielleicht in einem Augenblick wahr sein, aber im nächsten Augenblick sind wir es nicht mehr. Und das bedeutet, dass wenn wir leben in einer Lüge. Und wenn wir leben wollen, dann bedeutet es nichts anderes, als dass wir lügen wollen. Und so ist ein typischer Kinderheld, beschrieben von Orson Welles und vielen anderen selbstverständlich, er ist sozusagen ein Held der Lüge und der Fälschung. Er ist jemand, der ständig vorzieht, dass es die Handlung weitergeht. Der gibt sozusagen nicht auf. Wenn wir einen Helden verwissen und kann nicht aufgeben. Das ist tatsächlich das, was sozusagen die ganze Stimmung der Filme mit, Sylvester Stallone, Schwarzenegger erzeugt. Übrigens, es ist etwas, was genuin amerikanisch ist, zufällig kommen diese alle Beispiele aus dem amerikanischen China. Wenn man europäische Filme sieht, mir fallen wirklich keine Ausnahme an, man spürt diese Spannung der Vitalität, diesen Willen zum Überleben nicht so sehr. Also die Helden schießen oder fliehen oder was auch immer, aber es gibt so Szenen in amerikanischen Kino, sogar so Szenen, die man meistens nicht merkt, ja, wo der Held irgendwo die Hand des Heldes gezeigt wird, wenn er versucht nicht zu fallen und so. Es gibt so eine unglaubliche Identifikation des Filmregisseurs und deswegen auch das Film betrachtet, mit diesem unbedingten Willen nicht aufzuhören zu leben. Ja. Und das bedeutet auch nicht aufzuhören zu lügen. Ja. Und das bedeutet auch nicht aufzuhören im Film zu sein. Denn wenn sozusagen dieser Held fehlt, dann ist der Film irgendwie am Ende. Ja. Und es gibt sozusagen zwei typische Helden. Das ist auch richtig. Einer ist Idiot, also macht die Lösung, und der andere ist ein Skorpion, also beschreibt das am Beispiel bestimmter Figuren von außen raus. Das heißt, der eine ist zu dumm, um zu verstehen, dass das Leben Lüge ist und lebt einfach weiter. Und der andere ist zu boshaft, um aufzuhören. Sozusagen er lügt aus dem Sinn. Das heißt, die Menschen leben entweder aus Dummheit oder aus Boshaftigkeit. Und sozusagen sie halten sich im Film auf, aus diesen zwei Gründen. Deswegen sozusagen im Film können nur zwei Typen im Grunde präsent sein. Entweder die zu dumm sind, um einzusehen, was eigentlich läuft, oder die klug genug sind, einzusehen, was läuft, aber die dermaßen verbittert sind und dermaßen rachsüchtig und boshaftig, dass sie trotzdem weiter tun, als ob es alles okay wäre. Sozusagen die Menschen, die klug genug sind, aber nicht boshaftig genug, die sozusagen, die sind nicht im Film. Sie können nicht gefilmt werden, weil in dem Moment, in dem sie das einsehen, was das Leben ist, sie hören irgendwie in einer Form oder anderen auf. Ja? Und in dem Moment, in dem sie aufhören in einer Form oder anderen, hört sozusagen die Zeit auf. Ja? Diese Zeit, dieses Narrativ läuft einfach nicht weiter. Und sie sind sozusagen nicht mehr im Bild. Sie bleiben im Bild, nur weil sie leben. Und sie leben nur aus Dummheit oder Bosheit. Und so sagt eben Deleuze, dass die Geschichte des Films, die Geschichte des Nihilismus, ja, im Sinne von Nietzsche, das heißt, das ist die Geschichte von Stufen der Fälschung und der Lüge, der Manipulation und der Unfähigkeit mit der Manipulation aufzuklären. Ist das aber alles? Kann man sagen, das ist alles, was es im Kino gibt? Und er sagt sicherlich nicht. Und dann führt er eine Unterscheidung ein, und zwar relativ implizit, würde ich sagen, für diese Unterscheidung ein. Und mit dieser Unterscheidung möchte ich im Weiteren mich eingehend beschäftigen. Ich sage implizit, weil es so absolut präzise, wie ich das jetzt formulieren möchte, es nicht gesagt ist, obwohl es eigentlich gesagt ist. Sagt nämlich Folgendes, dass im Grunde was das Einzige, was wahr ist in dieser ganzen Geschichte, und er verweist sicherlich auf Nietzsche, das ist sozusagen der Wille zum Fabulieren, zum Narrativ auf der Seite des Filmautors. Das heißt, wenn man sich fragt, was trägt eigentlich diese ganze virtuelle Zeit? Was trägt diese ganze Struktur? Die Realität, also positivistisch, materialistisch, historisch verstandene Realität, trägt sie nicht mehr. Ja? Unter diesen Bedingungen. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, dass der Film dadurch sozusagen real ist, weil dieser Film etwas Reales aussagt. Ja, in dem Sinne, dass dieser Film zum Beispiel was über die sozialen Verhältnisse sagt oder über das Leben sagt oder über die Gefühle oder über was auch immer, die Natur als solche, die Natur des Menschen. Weil alles, was der Film sagt, könnte auch anders gesagt werden. Ich glaube, der Film einen Tag zeigt, es könnte auch Nacht sein. Und wenn es sozusagen ein Liebender ist, dann könnte er sozusagen nicht Liebender sein und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit ist ja immer eine Antithese. In diesem Sinn ist sozusagen der Film eine Fälschung. Ja? Weil alles, was im Film stattfindet, ist gewissermaßen faktisch. Es handelt sich um eine gewisse Faktizität. Und alles, was faktisch ist, könnte auch anders sein. Das heißt, im Film ist nichts, was nicht geändert werden könnte und der im Film nicht ist, was geändert wird, was nicht geändert werden könnte. Der Film ist sozusagen etwas, was mit der Realität nichts zu tun hat. Alle Aussagen, die der Film macht über das Leben, über sich selbst, über den Ort, über die Figuren und so weiter, alle diese Aussagen könnten unter Umständen entgegengesetzter sein oder anderer sein oder einfach in eine andere Richtung gehender sein. Das heißt, alles verzweigt sich und läuft in unterschiedlichste Richtungen, wenn es auf der Ebene bleibt. Das heißt, auf der Ebene ist alles nur virtuell, nicht real. Was ist aber real? Real ist nur, dass der Film läuft. Ja, also eine pure Tatsache des Ablaufs, und wenn wenn Deleuze sich fragt, warum läuft der Film überhaupt, dann gibt er eine erstaunlich, wirklich eine erstaunlich vielzahlige Antwort. Er sagt, der Film läuft, weil der Autor diesen Film zum Laufen bringt. Ja, das heißt, der Autor hat eine Kraft, eine imaginäre Kraft, die sozusagen sie verkörpert im Film, und zwar eine imaginäre Kraft der Imagination, Kraft der virtuellen sozusagen Einbildung oder zur Bildung, praktisch zur Bildung dieser virtuellen Möglichkeiten, dieser virtuellen Welt. Und diese Kraft bringt diesen Film zu laufen, und diese Kraft ist sozusagen primär. Sie ist weder boshaft noch dumm. Das ist sozusagen eine reine Energie oder ein reiner Prozess. Und dieser reine Prozess ist in diesem Sinne primär und in diesem Sinne nicht degeneriert oder nicht nihilistisch. Das heißt, wir haben eine sehr interessante Figur bei Deleuze, die wirklich gewissermaßen überrascht, aber wiederum auch nicht. Diese berühmte Opposition zwischen der, sagen wir, blonden Bestie auf der einen Seite und dem christlichen Menschen des Ressentiments auf der anderen Seite bei Nietzsche. Also zwischen einem Menschen, der durch eine primäre Naturkraft getrieben wird, der einfach tut, ohne sozusagen zu reflektieren, zu überlegen, aufzuhören, aus einem Überfluss der inneren Energie und immer nur das Falsche erzeugt, aber dieses Erzeugen ist richtig, das Erzeugen ist nicht, was ein Erzeugen ist. Also das ist der Regisseur. Der Regisseur ist ja beschrieben die blonde Bestie, die entscheidende blonde Bestie. Es ist eine Bestie. Und der Held ist bei Deleuze beschrieben als nihilistischer Mensch, als christlicher Mensch, ja? Also, nihilistischer Mensch des Ressentiments. Und er unterscheidet das ständig auch in der Beschreibung dieser Filme. Er sagt, dass die Menschen in allen Filmen, er analysiert, wie gesagt, aus dem Wolf, aber es geht um alle Filme insgesamt, diese Menschen sind reaktiv. Das heißt, sie sind beleidigt, sie nehmen Rache, oder, also im Grunde, sie nehmen Rache, ja, im meisten Sinne des Wortes. Das heißt, sie reagieren auf die Umstände, sie reagieren auf die Aktionen der anderen, sie reagieren auf das Böse, das ihnen angetan wurde. In diesem Sinne sind sie nihilistisch und reaktiv. Sie sind die Menschen des Ressentiments par excellence. Ja, das Sujet jedes einzelnen Films ist ja vom Ressentiment getragen und kann nur von Ressentiment getragen werden, weil es handelt sich immer um ein Spiel der Reaktionen, und zwar um ein Spiel der Reaktionen, die niemals auf eine Aktion, auf eine primäre Aktion zurückgeführt werden können. Und jeder Film, jede Figur im Film ist, jeder Held im Film ist ja involviert in dieses Spiel der Reaktionen. Also ist nihilistisch, ist eine Figur des Ressentiments. Und was sozusagen die Ursache für das alles ist, also die primäre Ursache, dass eben der Film selbst, das heißt der Regisseur, das heißt der Regisseur sozusagen schafft dadurch, dass er sozusagen alle seine Helden beleidigt. Einfach, der Film ist eine riesige Beleidigung, die sozusagen der Regisseur als blonde Bestie, als in die Welt eingebrochener anderer, ja, einfach den Menschen zufügt. Ja, und diese Menschen sozusagen reagieren auf diese Beleidigung, reagieren mit Ressentiment, entweder als Idioten, ja, einfach, oder als besonders boshafte Exemplare des Menschengeschlechts. Und daraus entsteht sozusagen die Film, das Filmgeschehen letztendlich. Das heißt, dieser zentrale für jede Kunst Opposition zwischen Autor und Held, zwischen demjenigen, der beschreibt und demjenigen, der beschrieben wird, wird verankert bei Deleuze in dieser Position zwischen dem Menschen der Tat und dem Menschen der Reaktion. Das ist für mich interessant zu analysieren, weil im nächsten Punkt am Ende des Kapitels Deleuze zu einem völlig anderen Autor übergeht. Zum dritten, also beginnt mit Leibniz, dann kommt Nietzsche und dann kommt eigentlich Bakhtin, der nicht so genau besprochen wird, dafür aber zitiert massiv sowohl das ganze Modell wie auch die einzelnen Figuren. Und Deleuze beginnt seine Analyse mit Verweis auf Dostoevsky und Verweis, direkt und indirekter Verweis auf das Buch von Bakhtin über die Poetik der Romane von Dostoevsky, geschrieben Ende der 20er Jahre. Und er übernimmt dieses Modell der Poetik und überträgt dieses Modell der Poetik auf das Kino. Und das macht die Sache interessant. Jetzt. Wie er das tut? Er tut das Folgende, dass er sagt, im Kino, wie auch im Roman, ist etwas möglich, was in einem anderen Künstler nicht möglich ist. Nämlich die sogenannte freie und direkte Rede. Das ist der Schlüsselbegriff von Banzinscher Theorie. Und es geht um Folgendes, dass wenn man einen Roman nimmt, dann unterscheidet sich der Roman, der neuzeitliche Roman, von allen möglichen anderen Literaturgenres dadurch, dass der Übergang zwischen der autorialen Rede und der Rede des Helden unscharf ist. Wenn ich zum Beispiel einen wissenschaftlichen Traktat schreibe, dann muss ich, wenn ich jemanden zitiere, explizit zitieren. Wenn ich ein Dichter bin, zumindest ein klassischer Dichter, ein epischer Dichter, markiere ich auch meine dichterische Position und so weiter und so fort. Ich möchte das ganze Modell nicht wiederholen. Für mich ist nur dieser Punkt wichtig, dass in einem Roman der Text ständig sozusagen die Perspektive zwischen autorialen Perspektive und der Perspektive des Helden wechselt und immer etwas unscharf. Zum Beispiel, man beginnt einen Helden zu beschreiben irgendwann und sagt, der Herr so und so ist ja, hat sich sozusagen, ich weiß nicht, in einen Zug gesetzt, irgendwann. Und der nächste Satz ist vorbei, sozusagen, ich weiß nicht, liefen irgendwelche Häuser und Felder und so weiter. Wer sieht diese Häuser und Felder? Ja? Das sieht sicherlich nicht der Autor, sondern der Held. Und so behauptet Deleuze, und das ist interessante Behauptung, dass eben nur im Film ein analoges Verfahren möglich ist. Das heißt, die Kamera funktioniert wie ein Romantext und zwar